NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. April 1864. Die Erstürmung der Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg.
Allen war klar, hier musste die Entscheidung fallen. Nordöstlich von Flensburg, an der Ostsee, wollten Preußens Militärs den Sieg erzwingen. Die Weltpresse schaute zu, ob Bismarcks Truppen mit ihren Krupp-Kanonen die Düppeler Schanzen knacken konnten. In den Befestigungswerken saßen 11.000 dänische Soldaten. Sie schützten die hinter den Schanzen liegende Insel Alsen, den Rückzugsort für die dänische Armee. 5 Wochen Belagerung zermürbten die Männer. Ein dänischer Soldat schrieb dies an seine Frau.
Es gibt nichts weiter zu schreiben, als dass es immer schlimmer als besser wird, je länger es dauert. Alles niedergeschossen und abgebrannt in der Stellung. Lassen wir das. Aber es ist doch schrecklich, daran zu denken. Liebe Frau, heute habe ich am Abendmahl teilgenommen. Und das war ein großer Trost für mich. Aber es fehlte mir jemand. Du kannst sicher erraten, wer.
Drüben von den Preußen wehten manchmal Musikfetzen herüber. Dort sorgte der Musikdirektor Gottfried Piefke für gute Laune. Er ließ von seinen Kapellen bekannte Märsche spielen. Beide Seiten waren per Telegraph mit ihren Hauptstädten verbunden. Für die Dänen war das von Nachteil, meint Jes Ove Johansen. Er führt heute Besuchergruppen durch das dänische Museum auf dem ehemaligen Schlachtfeld Düppeler Schanzen.
Bei uns hatten wir so einen Klugscheißer, der hieß Lundby und der wollte alles bestimmen.
Mit dem Klugscheißer ist der Kriegsminister Lundby in Kopenhagen gemeint. Den damaligen Kommandanten vor Ort hält der Museumsführer dagegen für klüger, den dänischen General Duplat.
Der General Duplat wollte ja eigentlich noch das Ganze zurückziehen. Er hat gesagt, das hat keinen Sinn hier, aber die politische Führung wollte unbedingt, Dübel muss gehalten werden, koste was es will.
Museumsleiter Björn Östergaard bestätigt, dass der Kampf um die Düppeler Schanzen für den Krieg entscheidend war. Ein Konflikt, in dem auf allen Seiten ein neues Denken die zentrale Rolle spielte.
Dieser wachsende Nationalismus in ganz Europa war ganz klar der große Grund für diesen Krieg hier.
Auch für Dänemark. Das Königreich hatte längst eine demokratische Verfassung. Doch sie galt nicht für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Dort hatte zwar der dänische König seit Jahrhunderten die Oberhoheit, musste aber die Eigenständigkeit der Herzogtümer beachten. Holstein gehörte außerdem zum Deutschen Bund, also zum Deutschen Reichsverband. Schleswig nicht. Es ging noch komplizierter. Vertraglich war festgelegt, dass die Herzogtümer von Dänemark immer gleich behandelt werden mussten.
Schleswig und Holstein, ob ewig ungedeilt.
Nationalistische Tendenzen in den Herzogtümern sorgten für zusätzliche Unruhe. Sie hatten zum Ziel eine Abspaltung von Dänemark. Also dachte sich Dänemarks Regierung die Lösung des gordischen Knotens so.
Holstein wollte man nicht. Das war ja ganz deutsch. Aber so Schleswig war das Umstrittene.
Holstein abgeben, dafür aber Schleswig mit seinem großen dänischen Bevölkerungsanteil ganz an Dänemark binden. Mit der neuen Verfassung von 1863. Für diesen Handstreich brauchten die Dänen allerdings eines: starke Truppen.
Es war sehr dumm, so einen Krieg anzufangen. Es war ja eine junge Demokratie. Und sie hatten sehr starke Glauben an das dänische Militär. Aber das war es nicht. Sie haben zu wenig Geld, sie hatten zu wenige Offiziere und so. Das war sehr, sehr schlecht ausgerüstet, die dänische Armee damals.
Also brauchte Dänemark Verbündete, eine kluge Diplomatie. Doch auch hier Fehlanzeige.
Sie glauben ja auch, dass England, Schweden und auch Frankreich Dänemark unterstützen würden. Aber das war ein großer Fehler. Das war nicht so. Das haben sie falsch gesehen.
Vor allem sahen sie nicht, mit wem sie sich einließen, mit Otto von Bismarck. Dem preußischen Ministerpräsidenten kam der Streit mit Dänemark wie gerufen.
Bismarck wollte den Konflikt.
Umso besser für ihn, dass die Dänen den Kriegsgrund lieferten. Kriege als Mittel der Politik nahm auch Bismarck in Kauf und flankierte sie mit Diplomatie.
Schleswig-Holstein ist meine größte diplomatische Leistung.
Er wusste, wo die anderen Großmächte damals standen. Die Großmächte Frankreich und Großbritannien lauerten aufeinander und die wollten sich nicht unterstützen.
Vor allem aber lockte Bismarck seinen Hauptgegner mit an die Front, Österreich. Auf Dauer wollte Bismarck Österreich aus Deutschland herausdrängen. Er arbeitete an der sogenannten kleindeutschen Lösung, ein neues Kaiserreich unter preußischer Führung, ohne Österreich. Doch in diesem Krieg von 1864 holte er seinen späteren Konkurrenten noch ins Boot, aus taktischen Gründen.
Das war sehr klug von Bismarck, dass er Österreich mit in diesen Krieg zog, weil das ist ja nicht gut, einen Krieg zu führen und dann hat man einen Feind im Rücken. Das ist besser, den Feind mit sich zu haben. So, das war sehr klug von Bismarck.
Dänemark stand allein da. Vor der heranrückenden Übermacht mussten die dänischen Truppen sich bei Schnee und Eis zurückziehen. Schleswig und Holstein lagen nun offen für die Angreifer. Ein Teil der dänischen Armee zog sich nordwärts zurück, verfolgt von den Österreichern. Ein anderer Teil marschierte ostwärts zu den Düppeler Schanzen. Von dort konnten dänische Truppen die Nachschubwege des Gegners bedrohen und schnell Verstärkung heranschaffen auf dem Seeweg, dank der überlegenen dänischen Flotte. Vor den Düppeler Schanzen tauchte eine schwimmende Festung auf, ein dänisches Panzerschiff namens Rolf Krake. Die preußischen Geschütze waren dagegen machtlos. Sie konnten Rolf Krakes Panzerung nicht knacken. Das Eisenschiff feuerte seitwärts in die preußischen Linien, allerdings nur mit 4 Geschützen. Preußens Belagerungstruppen besaßen mehr Feuerkraft, etwa 100 moderne Kanonen. Wochenlang gruben die preußischen Infanteristen sich immer näher an die Düppeler Schanzen heran.
Am Donnerstag, den 31. März, mittags gegen 1 Uhr, standen wir schon in dem äußersten Laufgraben vor dem Feinde und sahen jeden einzelnen Dänen nur klar vor uns, weil wir uns nur 200 Schritt auseinanderstehen. Die Vorposten schießen sich einander nicht, sondern man winkt sich gegenseitig durch abnehmender Mützen und zeigt sich einander die Flasche und trinkt zusammen. Wie gemütlich dieses auch alles geschieht, so ungemütlich verfahren die Dänen aber auch mit Werfen von Granaten. Jeden Augenblick braust so ein Ding durch die Luft und explodiert mit furchtbarem Knall und zerstreut nach allen Richtungen die Eisenstücke.
Also erst kam da so 3 Kilo Pulver und dann kam diese Granate, die war ja dann mit so einem Brandrohr und da hatte man so eine Tabelle, 1200 Meter, es dauert 4 Sekunden, absägen, so dass man doch ungefähr die Flugzeit und die Brandzeit passte. So hat man das gemacht damals. Die Idee war ja, dass die da unten sprengen sollte, da wo der Feind lag.
Museumsführer Johansen steht vor einer alten dänischen Kanone, ein großes schwarzes Eisengeschütz. Doch nichts gegen das, was auf der anderen Seite stand. Die Preußen hatten mit der Eisenbahn eine Art Wunderwaffe herangeschafft, Kruppkanonen mit gezogenem Lauf. Gezogen bedeutet, dass im Geschützlauf spiralförmige Rillen den Kugeln beim Abschuss einen starken Drall geben, einen Kreiseleffekt erzeugen. Ihre Flugbahn wird so viel stabiler. Zur Treffsicherheit kam eine größere Reichweite. Krupps Kanonen wurden nicht mehr von vorne gestopft, sondern von hinten geladen. Die Kugeln passten optimal in den Lauf. Der Explosionsdruck gab ihnen einen besseren Schub. So schossen die preußischen Kanonen fast doppelt so weit wie die dänischen.
Die waren ja schon bedeutend weiter. War also sehr präzise und hatten eine Reichweite von 4,5 Kilometer.
Am 18. April 1864 kam der Tag der Entscheidung. Politisch gewollt. Denn 2 Tage später sollten in London Verhandlungen über einen Waffenstillstand beginnen, berichtet Museumsleiter Björn Östergaard.
Und darum wollte die Dänen bis 20. April die Düppeler Schanzen halten. Aber Bismarck wollte natürlich auch die Düppeler Schanzen haben, bevor er verhandeln wollte. Und das hatten die Dänen nicht gesehen, ganz klar.
Ab 4 Uhr morgens schossen die preußischen Kanonen ohne Pause. Alle 3 Sekunden ging eine Granate auf die dänischen Schanzen nieder, insgesamt 8000 Einschläge. Der Angriff war bestens vorbereitet, auch von Musikdirektor Piefke. Er ließ um Punkt 10 Uhr den Hohenfriedberger Marsch spielen. Piefke dirigierte mit dem Säbel. Für den Sieg hatte er auch schon vorgesorgt und einen Düppeler Sturmmarsch komponiert. Mitten im Angriff verstummte das Orchester allerdings. Eine dänische Granate war in der Nähe eingeschlagen. Bläser und Trommler wurden mit Dreck überschüttet. Die preußischen Infanteristen ließen sich trotzdem nicht stoppen. Auf den Schanzen spielten sich grauenvolle Szenen ab. Mann gegen Mann. Am Ende des Tages waren 863 Dänen tot und 381 Preußen. Immerhin funktionierte der Sanitätsdienst gut. Zum ersten Mal war das Rote Kreuz auf einem Schlachtfeld dabei. Zum Schluss spielte auch wieder die Musik. Piefkes Düppeler Sturmmarsch kam nach dem Sieg doch noch zum Einsatz. Am Tag nach dem Sturm wurden Fotos geschossen. Sie zeigen eine Mondlandschaft und die zerschossene Düppeler Windmühle.
Das war ein totaler Sieg von Preußen und Österreich. Die konnten ja die Friedensbedingungen diktieren, was sie wollten.
Zunächst schlug Bismarck noch eine Teilung Schleswigs entsprechend der Bevölkerungsmehrheiten vor. Das lehnte die dänische Führung ab. Nach weiteren Scharmützeln, auch zur See, verlor Dänemark die ganzen Herzogtümer. Insgesamt ein Drittel seines Gebietes.
Das ist so ein Umdrehungspunkt in der dänischen Geschichte, weil bevor 1864 war Dänemark ein Gesamtstaat mit einem deutschen Teil und einem dänischen Teil und einem gemischten Teil. Das war Schleswig. Nach 64 wurde es eigentlich ein Nationalstaat. So, man kann auch sagen, dass es der Geburt der moderne dänische Nationalstaat war. Ja, und dann war Dänemark nur ein ganz kleiner Staat. Sie wollten neutral sein. Und die dänische Politik war nicht so aktivistisch. Das war es früher.
Umso aktiver wurden die Preußen. Nach dem Sieg bei Düppel kam der König zur Parade. Und Musikdirektor Piefke konnte mit seinem neuen Düppeler Sturmmarsch glänzen. Bald sollte er einen neuen Gassenhauer schreiben, den Königgrätzer Marsch. Denn zwei Jahre nach dem dänischen Feldzug marschierten die Preußen südwärts gegen Österreich. Kein Wunder, dass der Name Piefke in Österreich bis heute ein Synonym ist für zackige Preußen, schneidig und überheblich. Piefke machte die Begleitmusik zum Weltgeschehen. Bismarck isolierte seine jeweiligen Gegner mit geschickter Diplomatie. Erst Dänemark, dann Österreich, schließlich Frankreich. Dann kamen Preußens Truppen per Eisenbahn und mit überlegenen Waffen. Erprobt in Düppel. Neben den Kruppkanonen auch die neuen Gewehre.
Die meisten Tote, das ist mit Gewehrfeuer. Die Munition war anders. Es war größer und es war gezogene Gewehre. So die Kugeln, die kamen mit sehr größerer Kraft als früher. Diese Kugeln, die zerschmetterten die Knochen. Und dann war es sehr schwierig, es reinzukriegen.
Die Dänen hatten noch Vorderlader. Soldaten mussten aufstehen, um das Gewehr neu zu laden. Ein leichtes Ziel. Preußens Infanteristen konnten im Liegen nachladen, ihr Zündnadelgewehr mit Seitenlader. Museumsführer Johansen präsentiert es.
Da konnte man ja in Deckung liegen und laden. Man brauchte nicht, wie bei den dänischen Gewehr, stehen. Also man konnte bei den Preußen wohl 5-6 Schüsse in die Minute abfeuern. Wo das bei der Dänische wird, konnte man ja höchstens 2 Schüsse in die Minute.
Das Leid der Kriegsversehrten wurde übertönt von Piefkes Marschmusik. Im Museum an den Düppeler Schanzen wird aber auch die Not sichtbar. Alte Briefe zeigen, was Soldaten ihren Frauen nach Hause schrieben und was die ihren Männern in den Düppeler Schanzen antworteten.
Lieber Mann, ich kann dich Gott sei Dank wissen lassen, dass ich mich wieder auf dem Weg der Besserung befinde. Aber die Sehnsucht nach dir und die Entbehrung bedrängen mein Herz, lieber Mann. Unser kleiner Sohn ist nach dir getauft. Nun nicht mehr für dieses Mal, lieber Mann. Viele Grüße an dich von deiner bis zum Tode treuen Frau. Schreib bald wieder. Anne-Kathrine.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Schauspieler August Wilhelm Iffland.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.